ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ihr hört schon, hier wird mächtig aufgeräumt. Wir grüßen euch aus dem Nieselregen von Courchevel. Es war ein kalter Tag, manchmal war es auch warm, meistens trocken. Hinten raus war es richtig nass, oben im Ziel hat es sogar gehagelt. Und wir hatten eine unfassbare Freude an dieser Etappe, über die wir jetzt sprechen. Allerdings heute mal in kleiner Runde. Das liegt einfach daran, dass wir hier oben am Berg sind und alle noch runter müssen. Und wir es mit einer XXL-Version wirklich im Zweifel nicht mehr rechtzeitig schaffen, in unser Hotel zu kommen, das auch ein ganzes Stück weg ist. Deswegen machen wir es in kurzer Runde. Holger Gerskas hier. Hallo Holger.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet. Also wir wollen natürlich den Standard aufrechterhalten. Das schaffen wir auch ohne die anderen, glaube ich. Ich erzähle euch einfach, es war also eine Etappe geprägt von Hochspannung, von Taktik, von ständigen Wendungen und vielleicht auch falscher Taktik. Auch darüber müssen wir sprechen, denn es sind sicher nicht alle Pläne aufgegangen heute hier auf dieser Königsetappe. Es war wirklich hammerhart, drei Berge der höchsten Kategorie. Es gab nach dem Zwischensprint, den Jonathan Milan gewonnen hat, der damit vielleicht schon die entscheidenden Punkte geholt hat für das grüne Trikot, eine Spitzengruppe, die sich gebildet hat, in der auch Felix Gall war. Und der Österreicher wollte entweder die Etappe gewinnen oder zumindest Zeit gut machen auf den gesamten dritten Florian Lipowitz, hätte ihm gefährlich werden können. Lipowitz war hinten in der Gruppe der Favoriten und Primož Roglič, sein Teamkollege, ist vorne mit reingegangen in die Gruppe um Gall, um eben bei ihm zu bleiben. Ist ja das zweite heiße Eisen im Red Bull-Feuer im Kampf um das Podium. Der wollte natürlich dranbleiben. Und am zweiten der drei Berge, rauf auf den Col de Madeleine, hat Jonas Vingegaard dann hinten attackiert. Seine Mannschaft hatte vorher schon das Tempo gemacht. An diesem Tag, da war Pogacar schon isoliert, also komplett ohne Helfer, konnte dann aber scheinbar mühelos folgen. Und von vorne bekam Vingegaard Hilfe von Jürgensen, der auch in dieser Spitzengruppe gewesen war. Lipowitz konnte den großen Stars erst folgen, war aber dann alleine. Ist die Madeleine also solo hochgefahren. Vorne haben Pogacar, Vingegaard und Jürgensen die Fluchtgruppe um Roglič eingeholt, sind super schnell die Abfahrt runtergefahren. Und Lipowitz das dann auch alleine ungefähr 45 Sekunden dahinter. Dann wurde das Tempo vorne langsamer. Vingegaard und Pogacar haben beide Tempo rausgenommen. Aus der siebenköpfigen Gruppe sind drei Fahrer weggefahren, darunter der spätere Tagessieger Ben O'Connor. Lipowitz konnte dann wieder aufschließen, weil es eben so langsam war und hat dann selbst im Tal attackiert, ist dem Spitzenduo erst alleine hintergefahren, dann zusammen mit Jürgensen, der ursprünglich auch erst ganz vorne gewesen war. Und hinten hat dann die Gruppe um Vingegaard, Pogacar und Roglič auf die Verfolger gewartet. In der Gruppe war dann auch Oscar Onley, der große Mann, der im Nacken von Lipowitz sitzt. Und Lipowitz ist dann vorne weggefahren, hatte zwischendurch 3 Minuten Vorsprung auf diese Gruppe um das gelbe Trikot und Oscar Onley. Und dieser Vorsprung wurde immer kleiner und am Ende ist er eingeholt und sogar überholt worden, hat am Ende Zeit verloren und jetzt nur noch 22 Sekunden Vorsprung auf dem vierten, hat also den dritten Platz erfolgreich verteidigt und das weiße Trikot auch, aber hatte sich sicherlich zwischendurch alles mal ein bisschen anders vorgestellt. Das war jetzt das Wichtigste in Kürze. Holger, wir könnten eigentlich jetzt aufhören. Habe ich irgendwas verpasst?
Ein extremer Kürze. Ja, in Summe, wenn wir es zuspitzen auf das Duell zwischen Pogacar und Vingegaard, das war eigentlich immer ausgeglichen. Vingegaard hat es zum ersten Mal 72 Kilometer vor dem Ziel versucht gegen Pogacar, so früh auf so einer Bergetappe wie selten. Also wir haben normalerweise ja früher immer solche Etappen erlebt, da sind sie langsam über den ersten und zweiten Berg gefahren, dann ging es am letzten los. Aber hier hat die Mannschaft von Vingegaard halt super früh attackiert und Vingegaard selbst, dann Pogacar, 72 Kilometer vom Ziel, gab es im Prinzip gar keine Gruppe mehr, also so ein Hauptfeld oder sowas, das war alles auseinandergefallen und dann sind die beiden eigentlich permanent gleichmäßig ins Ziel gefahren, bis auf die letzten 300 Meter, wo sich Pogacar abgesetzt hat. Das war das Duell. Und das andere war das zwischen Florian Lipowitz und Oscar Onley um Platz 3 und um das weiße Trikot. Und da lag Lipowitz eben an zwei Situationen 2,5 Minuten vor Oscar Onley. Nämlich einmal, als Onley am Madeleine zurückgefallen war und in der Abfahrt noch viel mehr. Und beim zweiten Mal, als er selber diesen Vorsprung rausgefahren hat, ganz allein auf eine Gruppe, zu der dann Onley schon bei Pogacar und bei Vingegaard gehörte. Aber er hat halt wirklich alles auf eine Karte gesetzt in einer denkwürdigen Offensive. Am Ende muss man sagen, er war zu offensiv, weil 10 Kilometer vor dem Ziel ging noch wenig und auf den letzten 5 Kilometern ging dann sehr wenig und bei den letzten 2 Kilometern ging dann fast gar nichts mehr. Er ist, glaube ich, von diesen letzten 70 Kilometern wie viel alleine gefahren? 60. oder vielleicht 55. Und deswegen muss man sich natürlich hinterher fragen, war das eine schlaue Idee oder hätte man nicht einfach irgendwann mal die 2,5 Minuten Vorsprung, vor allem beim ersten Mal, gegenüber Online nur noch verteidigen müssen?
Ja, im Nachhinein war es wahrscheinlich die falsche Idee, das kann man, glaube ich, sagen. Er hätte im Zweifel einfach dranbleiben, entweder dranbleiben können, in der Gruppe können, dann hätte Onda aufschließen können und sie hätten es trotzdem irgendwie geschafft, den Vorsprung zumindest zu behalten. Oder sie hätten im Flachen dann mit Roglic gemeinsam das Tempo erhöhen können, um den Vorsprung zu vergrößern. Und trotzdem muss man ja sagen, also muss ich ja fast bedanken bei Florian Lipowitz, weil der hat, glaube ich, vielen Menschen, nicht nur in Deutschland zu Hause vor den Fernsehgeräten, viel Freude bereitet, aber ich glaube auch im Ausland. Du hast es ja wahrgenommen auf der Tribüne, was war da los?
Ja, er ist natürlich jetzt wirklich in aller Munde. Er fuhr ja so oft alleine und bei den meisten Kollegen ging er ein Raunen durch, was er sich traut. Und ehrlicherweise hatten einige auch mal die Idee, als er 3 Minuten vor Vingegaard lag, nanu, das sind jetzt nur noch 2 Minuten in der Gesamtwertung auf Platz 2, was kann der denn wirklich? Zieht er das durch? Was passiert denn da? Aber in jedem Falle haben wir ja alle nicht gerade gejubelt über das Jahrzehnt mit Powermetern, mit Wattzahlen, durch das Team Sky auf die Spitze getrieben, dass niemand auch nur 1 Millimeter zu viel macht, sondern dass alles immer ganz genau berechnet ist bis zum Schierstrich. Und der ist einfach mal losgefahren. Nach Herz und guter Laune, inwieweit das jetzt eine Anweisung der Mannschaft war oder inwieweit er sich nicht hat zügeln lassen, wie Rolf Aldag ja mal gesagt hat, während dieser Tour, das wissen sie selber am besten im Team. Es ist jetzt schief gegangen für den heutigen Tag, aber es ist noch nichts kaputt für die Gesamtwertung. Noch ist er Dritter. Eigentlich ist er gegenüber Oscar Onley auch der bessere Kletterer. Es ist nur die Frage, ob er vielleicht einen Tick zu tief gegangen ist auf der Etappe, dass er das dann in den nächsten 3 Tagen noch spürt. Das wäre dann natürlich bitter.
Aber Oscar Onley ist ja auch tief gegangen. Das hat er ja nicht nebenbei Schwunggang gemacht heute hier.
Der war super. Der ist 22, ist noch 2 Jahre jünger und der ist wirklich bis auf die letzten 300 Meter als einziger mit Pogacar und mit Vingegaard mitgefahren und der musste ja diese 2,5 Minuten auch mal aufholen und zwar 2-mal. Und das hat er wirklich glänzend weggesteckt. Er hatte auch im Tal noch die Unterstützung seiner Mannschaft. Das unterscheidet das Team eben von der Mannschaft von Florian Lipowitz. Da war eben nur Primoz Roglic, der sehr früh schon unterwegs war und dann auch irgendwann mal platt war. Zudem haben die beiden auch manchmal aneinander vorbei agiert. Das war vielleicht nicht bis zum letzten Punkt glücklich. Und deswegen war das, was Onley gemacht hat, wirklich, wirklich gut. Aber kann genauso sein, dass auch der auf der 2. Alpenetappe dafür bezahlt.
Also ihr merkt, es war eine Menge geboten auf dieser Etappe. Wir haben vorhin, oder ich kurz mit Fabian Wegmann gesprochen und der auch genau der Meinung war, das war vielleicht sogar die beste Etappe seit Jahren, die wir gesehen haben hier bei der Tour, weil es eben immer hin und her ging. Also Lipowitz hatte erst deutlichen Rückstand, dann deutlichen Vorsprung, am Ende wieder Rückstand. Also du konntest eigentlich keine 5 Minuten weg vom Fernseher oder vom Radiogerät, um nicht zu wissen, was los ist. Also es war wirklich ganz großes Kino. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt hören wir Florian Lipowitz mal. Oben im Ziel, wir sind ja hier so ein paar Kilometer unterhalb auf einem kleinen Flugfeld. Ist in Mode gekommen bei der Tour, uns auf Flugfeldern unterzubringen. Wir können nur nicht wegfliegen. Leider müssen wir uns gleich in den Stau stellen, wie alle anderen auch. Aber oben im Ziel, das ist noch so ein paar hundert Meter, ein paar hundert Höhenmeter mehr, aber ein paar Kilometer von hier entfernt, hat Michael Anverpes gesprochen mit Florian Lipowitz und der erklärt uns mal, was er sich da heute dabei gedacht hat.
Wo wir dann im Tal waren und den Anstoß zu Pogi und Jonas gemacht habe, hat sich jeder ein bisschen angeschaut und dann habe ich es probiert, habe die Lücke bekommen und ja, dann habe ich mich versucht zu peisen. Aber ja, die letzten 10 Kilometer habe ich gemerkt, die Energie ist nicht mehr da und dann war es nur noch eine Qual und die letzten 2 Kilometer waren wirklich die Hölle. Aber ich habe zum Glück bis ins Ziel geschafft.
Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Aber andererseits, jetzt sind es noch 22 Sekunden auf Oscar Onley. Das wird jetzt um den 3. Platz noch mal richtig eng. Was planen Sie morgen zu tun taktisch?
Morgen wird noch mal ein super harter Tag. Kurze Etappe, viel Höhenmeter. Ja, jetzt erstmal erholen und dann denke ich, dass wir als Team einen guten Plan machen. Mal schauen, wie Primoz sich fühlt. Der ist heute auch sehr gut gefahren. Und dann mal schauen, aber ja, ich hoffe, ich kann mich erholen.
Aber Primoz ist alleine weitergefahren, das heißt, er hatte dann nicht die Anweisung, Ihnen vielleicht ein bisschen zu helfen, sich ein bisschen refallen zu lassen?
Wir haben beide offene Rollen und ich glaube, wenn man den Tag hat und nicht Zeit verlieren kann, dann muss man auch fahren. Und wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Körner liegen lassen im Tal und Ja, aber ich denke, ja, ich habe was versucht und ich kann trotzdem zufrieden sein.
Absolut mutig. Wir hatten vor der Sendung Ihren Bruder hier am Mikrofon. Haben Sie den gesehen, am Rand gespürt, gehört?
Ja, ich habe, also klar, ich habe meine Familie gesehen, ich habe ein paar Freunde gesehen und es war abartig, wie viele deutsche Fans auch da waren. Das hat mich natürlich super motiviert und so viele Leute, die meinen Namen gerufen haben, auf der Straße habe ich meinen Namen gesehen. Ja, das war natürlich absoluter Wahnsinn und hat mich wahnsinnig gefreut, dass hier so viele Fans da sind.
Ihre zweite Grand Tour über 3 Wochen und diese dritte Woche ist meistens die härteste. Wie fühlen Sie sich vor diesem letzten Alpengipfel?
Ja, also jetzt natürlich total K.O. Aber natürlich jetzt noch 3 Tage und dann ist die Tour auch vorbei. Deshalb, klar, Motivation ist da und ich hoffe, morgen habe ich nochmal gute Beine und kann den dritten Platz verteidigen, beziehungsweise ansonsten, dass Primoz attackiert und sich den holen kann.
Und hoffentlich heute nicht erkältet bei dem Wetter. Ja, vielen Dank und schönes Ausrollen. Dankeschön, Florian.
Ja, Holger, was muss denn Florian Lippowitz jetzt morgen machen auf dieser nächsten hammerharten und letzten Bergetappe bei dieser Tour?
Ja, es muss eine Mannschaftstaktik geben. Er hat ja gerade gesagt, dass er genau wie Primoz Roglic eine freie Rolle innehat. Ich fürchte, die beiden müssen einfach zusammenarbeiten und nicht versuchen, gegeneinander, also aneinander vorbeizufahren. Und es gibt 2 Optionen. Es gibt die Option, total defensiv zu fahren, also ganz anders als jetzt heute, und einfach Oscar Only zu folgen, denn der muss 22 Sekunden gut machen. Und normalerweise, wenn Lipowitz permanent den Windschatten hat und er halbwegs diesen Tag überstanden hat, regeneriert hat, dann kann er am Ende auf dem Anstieg nach La Plagne vielleicht noch attackieren und sich das Polster noch so ein bisschen heraus plustern lassen, also von 22 Sekunden vielleicht auf 1 Minute oder so. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, sie gehen wieder in die Offensive und fangen damit an, dass Primoz Roglic attackiert. Der hat ja ein bisschen Boden gut gemacht auf Lipowitz, allerdings gegen Onley ja auch verloren am Ende. Und der geht und dann muss Onley, wenn er Dritter werden will, eigentlich schon hinterher. Das sind so, glaube ich, 1,5 Minuten zwischen Onley und Roglic jetzt. Da muss er was tun, der Brite. Und wenn das nicht funktioniert, also wenn Roglic nicht wegkommt mit Onley, kann Lipowitz natürlich drüber attackieren. Also sie können ihn wechselweise in die Klammer nehmen. Das wäre die Option 2. Also entweder eine Defensive oder eine Offensive. Was sie jedenfalls nicht tun sollten, wäre, glaube ich, Florian Lipowitz wieder loszuschicken. Und das, glaube ich, wäre jetzt keine schlaue Idee, dass Onley ihm folgen kann und dann später vielleicht Roglic nicht mehr folgt. Und dann ist es plötzlich ein 1-gegen-1 statt ein 2-gegen-1. Das wäre, glaube ich, nicht schlau.
Wir haben immer davon gesprochen, oder zumindest innerlich habe ich darüber nachgedacht, okay, also die Konstellation, die Streckenzusammensetzung ist in diesem Jahr ja anders als sonst. Normalerweise haben wir am vorletzten Tag entweder ein Zeitfahren oder eine Bergetappe und danach wissen wir, wer ist Toursieger und wer landet wo, weil am letzten Tag in Paris eigentlich nicht mehr viel passiert. Da gab es immer einen Sprint und das war das einzig Spannende an diesem Tag. Nun ist es dieses Jahr ja so, dass wir morgen am Freitag also diese schwere Alpenetappe haben. Dann haben wir Samstag nochmal eine hügelige Etappe, also keine schwere, aber eben auch keine flache Etappe, wo eben auch Zeitunterschiede aufkommen können. Und haben wir möglicherweise dann dieses Jahr vor Paris nochmal die ganz andere Diskussion, dass es eben nicht darum geht, man hat den Sprintern etwas weggenommen, sondern bei 22 Sekunden, dass dann vielleicht am letzten Tag doch nochmal alles um Platz 3 und das weiße Trikot gehen könnte. Also mit anderen Worten, sind wir morgen Abend überhaupt schlau?
Ich glaube, ein bisschen schlauer sind wir. Also klar ist mal Platz 1, Platz 2, 4,5 Minuten und Lipowitz nach vorn liegt 11 Minuten zurück. Das Ding ist irgendwie gelaufen. Ich glaube nicht, dass es bei 22 Sekunden bleibt. Dafür passiert hier jeden Tag viel zu viel. Dafür ist die Etappe viel zu schwer. Ich glaube, wir werden wieder eine neue Konstellation haben, wie auch immer die aussieht. Aber es kann natürlich gut sein, dass am Sonntag, wenn die Etappe beginnt, 30, 35, 40, was auch immer Sekunden, zwischen 2 Fahrern liegen, die um Platz 3 und 4 oder auch, wenn Roglic Dritter ist, um das weiße Trikot kämpfen. Ne? Das ist ja unabhängig davon, Roglic kann ja Dritter werden und trotzdem ist Lipowitz am Ende noch im Duell mit Onley um Weiß. Auch das kann passieren. Und dann ist dieser Anstieg zum Montmartre eben 3-mal zu bewältigen und wer da einmal lospfeift und der andere kommt nicht hinterher, weil er nicht mehr explosiv genug ist, dann ist die 40-Sekunden-Marke schnell erreicht. So gesehen, diesen Nicht-Angriffskack, glaube ich, den hat man außer Kraft gesetzt. Das ist schon voriges Jahr passiert mit dem Zeitfahren nach Nizza. Dann kann man das machen. Und ich fürchte nur, je nachdem, wie alle die 20 Etappen davor verkraftet haben, das wäre dann nicht so die Lieblingsdisziplin von Florian Lipowitz. Also so diese Explosivität hat er nicht. Er muss es morgen versuchen zu machen. Noch ein bisschen mehr Vorsprung.
Was können wir uns morgen freuen?
Auf noch eine komplizierte Alpenetappe, hoffentlich wieder genauso angriffslustig. Ich kann mir vorstellen, dass wieder ein Ausreißer durchkommt, weil ich mir vorstellen kann, dass Vingegaard jetzt sagt, okay, oder Vingegaard geht eben auf Etappensieg. Und dann wird der Pogacar die ganze Zeit an seinem Hinterrad haben und er wird ihn niedersprinten. Mal gucken, was sie so anstellen. Schwer genug ist es. Es sind zwar 1000 Höhenmeter weniger, aber letztlich sind es auch 40 Kilometer weniger. Das heißt, es wird eigentlich noch mehr geklettert. Von diesen 130 Kilometern geht es 65 oder 66 Berg hoch und der letzte Anstieg nach La Plagne ist wieder fast 20 Kilometer lang. Und dazu haben alle die Belastung dieses Tages in den Knochen. Und mit der Belastung meine ich nicht nur die Berge, die heute gefahren wurden, sondern vor allem das Wetter. Diese Unterschiede zwischen unten 20 Grad Sonnenschein, Menschen in kurzen Hosen und oben 2 oder 1 Grad wurde, glaube ich, mal gesagt.
Hier steht gerade Olaf bei uns in der Tür. Unser Fahrer, der hat auch eine Kurzhose an.
Ja, der kann das ab.
Das ist nicht unser Fahrer im Sinne von, der fährt uns gleich ins Hotel, sondern unser LKW-Fahrer. Wir haben ja viel Technik hier dabei und ein paar größere Fahrzeuge und Olaf ist einer von denen, die ja gleich runterfahren müssen und dann wieder rauf. Bleib mal kurz hier, oder? Ich habe gleich noch eine Frage an dich noch. Aber erstmal bringst du deinen Gedanken zu Ende.
Ja, denn letztlich sind wir dann hier auch 30 Kilometer von den Mannschaftsbussen entfernt. Also bis man wirklich mal in Wärme kommt, brauchen die eine Weile. Und dann ist die große Frage, wer steckt das weg? Auch das, vor allem das Wetter, diese Unterschiede über die vergangenen Tage. Und das wird morgen sicherlich die Etappe mitprägen.
Olaf, darf ich dich kurz was fragen? Für den Tourfunk, kennst du ja, bist der treue Hörer auch. Was passiert heute Abend? Was habt ihr? Erklär mal oder nimm uns mal mit. Wie kommt ihr heute von A nach B?
Jetzt werden wir erstmal warten, bis die Strecke halbwegs frei ist. Dann fahren ja die ganzen Campingwagen runter, die Touristen fahren runter, die Radfahrer fahren runter. Das ganze Team fährt runter. Es wird sich wahrscheinlich noch über 1-2 Stunden handeln, ehe wir hier überhaupt vom Platz kommen. Und dann werden wir sehen. Ja, ist jedes Mal unterschiedlich, wie wir hier wegkommen.
Und heute Nacht aber fahrt ihr noch nach La Plagne, ja, ins Ziel von morgen.
Genau, da parken wir heute noch ein, machen einen Teilaufbau und dann sehen wir weiter. Morgen früh bekommen wir Strom und dann werden wir den Rest aufbauen und warten, bis ihr kommt, dass ihr loslegen könnt.
Es ist ja mal, also die Logistik ist ja Wahnsinn, ne? Also kann man ja fast gar nicht glauben, wie das hier funktioniert. Ihr werdet dann morgen oder heute Nacht in La Plagne ankommen, ja, und dann zeigt euch jemand, wo ihr steht?
Genau. Ja, da haben wir zwei Leute von der Tour. Die weisen uns ein, geben uns ordentliche Plätze, halbwegs ordentliche Plätze, je nachdem. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist wirklich so. Umso eher wir kommen, umso eher sind wir an Lumex dran. Das heißt, der Strom, das ist somit das größte Problem. Und ja, das ist natürlich immer schön, wenn wir so nah wie möglich dran sind. Umso weniger Kabel müssen wir ziehen.
Aber wo schlaft ihr denn dann eigentlich? Fragen sich jetzt bestimmt viele.
Nachdem wir so ein bisschen aufgebaut haben, ein bisschen runtergekommen sind, dann gibt es hin und wieder mal noch ein kleines Feierabendsbierchen, ein kurzes Gespräch und dann setzen wir uns ins Auto oder auf die Liege und dann warten wir ab, bis es früh wird.
Also muss man sagen, die Fahrer, also die Radprofis sind, glaube ich, die am härtesten zu tun haben, ja, aber gleich danach kommt ihr. Das ist wirklich, also großen Respekt, was ihr abreißt für uns, damit wir vernünftig arbeiten können. Echt ganz toll.
Ja, gut, ja, ist ja schön, wenn man das so sieht, ja.
Macht auch Spaß.
Ja, natürlich. Also uns macht es allen Spaß. Wir sehen ja nun hin und wieder auch mal was anderes, außer nur die Tour. Wir können uns mal Ortschaften anschauen, ein bisschen inspirieren lassen von Seen, historischen Gebäuden, wir machen uns ein bisschen schlau, machen ein bisschen Sightseeing, soweit wie die Zeit hergibt. Ansonsten ja, genießen wir die Tour.
Ja.
Und wir folgen natürlich auch das Rennen, natürlich, ja.
Morgen zum Beispiel kommen wir an der Olympischen Bob- und Rodelbahn vorbei. Heute haben wir die Skisprungschanze gesehen, die in 5 Jahren dann olympisch ist. Also allein aus der Perspektive kriegt ihr eine Menge geboten hier.
Ja, natürlich, aber zu guter Letzt stehen wir auch dafür da, wir müssen ja auch mal ein bisschen Schlaf nachholen und das machen wir meistens tagsüber.
Ja. Ihr habt es auch bald geschafft, ja. Die Tour ist bald vorbei. Auf jeden Fall vielen Dank euch.
Ist eine lange Zeit.
Ja, es ist wirklich eine lange Zeit. Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören heute. Morgen sehen und hören wir uns wieder nach der letzten großen, schweren Alpen- und Bergetappe bei dieser Tour. Und dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, ob Florian Lippowitz hier Dritter, Vierter oder Fünfter wird und ob er das weiße Trikot bis nach Paris bringt oder nicht. Also, wir freuen uns auf morgen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Olaf.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.